Ja, ich lese euch 8 Verse aus dem Psalm 105. Der Psalm 105 ist sehr lang und es sei euch anbefohlen, den in Fortsetzung folgt weiterzulesen. Er hat nämlich 45 Verse und ich starte mit Vers 1 bis 8. Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen. Verkündigt sein Tun unter den Völkern. Singet ihm und spielet ihm, redet von allen seinen Wundern. Rühmet seinen heiligen Namen. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht. Suchet sein Antlitz alle Zeit. Gedenket an seine Wunderwerke, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, ihr Söhne Jakobs, seiner Auserwählten. Er ist der Herr, unser Gott. Er richtet in aller Welt. Er gedenket ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für 1000 Geschlechter. Denkt an den Bund, den er geschlossen hat mit Abraham und an den Eid, den er Isaak geschworen hat.
Ja, vorneweg vielleicht nochmal, es wird immer gerne verwechselt. Groß und lang oder klein und kurz. Der, um den es hier heute geht, der war eher klein von Gestalt. Man sagt so zwischen 1,55 und 1,60. Aber er war ein großer, um vielleicht nicht zu sagen, der größte Missionar, den wir so kennen. Dazu gleich. Vom neuen Jahr sind zwar noch viele Monate übrig, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele von uns, von euch, die Urlaubsplanung schon längst überlegt, wenn nicht fix gemacht haben. Was macht man in diesem Jahr? Wo reist man hin? Ja, wir jedenfalls haben für die Ostertage Freunde eingeladen, die längst schon mal kommen wollten. Aber bis jetzt hatte das noch nicht geklappt. Wie immer im Leben, wie das so mal passiert, passieren übers Jahr nicht selten Dinge, die einen an einer Reise hindern und die eigenen Planungen zunichte machen. Das müssen nicht immer große Ereignisse sein, wie zum Beispiel die Corona-Krise. Jeder weiß sicher, die eine oder andere Geschichte von verhinderten Planungen zu erzählen. Und dann ist schon wieder schnell ein Jahr rum. Und übrig bleibt nur der Wunsch, den Besuch ganz bestimmt beim nächsten Mal nachzuholen. Damit sind wir schon mitten im vorgeschlagenen Predigttext für heute aus Römer 1 in den Versen 13 bis 17. Wo der Apostel Paulus zunächst ohne Erklärung erwähnt, warum er der Gemeinde in Rom nicht längst einen Besuch abstattete, obwohl der angekündigt war. Im Bibeltext heißt es: Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden. Griechen und Nichtgriechen, Weise und Nichtweise, denen bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, euch, auch euch in Rom, das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Die Juden zuerst, ebenso die Griechen, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, in Habakuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Drei Gedanken zu diesem Text. Evangelisation, ist das nur eine Sache für Profi-Missionare, für die Großen? Zweitens, der missionarische Mensch denkt und Gott lenkt. Und drittens, wir sind alle gerettete Schuldner der Gnade Gottes. Also, wie ist das? Evangelisation nur eine Sache für Profimissionare? Naja, kann ja auch schön sein, so eine Missionsreise. Einmal nach Rom reisen, das wäre doch was. Und gewiss waren auch von uns schon einige dort. Für Katholiken ist diese Stadt noch einmal etwas Besonderes, ein Ort der Verbundenheit mit ihrer Kirche und gewissermaßen ein Mekka des Glaubens, könnte man sagen. Aber für viele nur historisch Interessierte ist es eben eine Stadt, die man auch mal gesehen haben muss, weil dort ein paar tausend Jahre Geschichte wahrgenommen werden können, auch heute noch in zahlreichen Bauwerken aus dieser Vergangenheit. Nicht selten wird sie daher auch als ewige Stadt bezeichnet. Die ist schon von einem gewissen Albio Tibullo, ein lateinischer Dichter, der zwischen 54 und 19 vor Christus lebte, wie ich nachgelesen habe. Zur Gründung Roms gibt es natürlich Legenden, die das Alter der Stadt auf etwa 800 vor Christus bestimmen, aber vermutlich ist sie noch wesentlich älter. Latein war übrigens ein Dialekt in diesen sogenannten italischen Sprachen in der Stadt. Leider hat diese Sprache bis heute zum Schrecken vieler Schülergenerationen überlebt. Und bis in die Gegenwart hinein ist Rom immer wieder zum Beispiel politisch in den Schlagzeilen, auch wenn mal nicht gerade ein Papst stirbt. Paulus, oder hebräisch Saulus, von Tarsus wurde um das Jahr 10 nach Christus geboren und lebte bis etwa 64 nach Christus, als er spätestens in Rom, vermutlich unter Kaiser Nero, hingerichtet wurde. Zur Zeit unseres Predigtextes, etwa im Jahr 55, befand er sich offensichtlich noch in Korinth. Es sollten also tatsächlich noch 5 bis 7 Jahre vergehen, bis Paulus tatsächlich nach Rom kommen sollte. Aber ganz anders als geplant kam er nicht freiwillig, sondern als Gefangener. Denn in Jerusalem war er inzwischen, wie wir wissen, von den jüdischen Führern angeklagt worden. Anders als Jesus hatte er aber das römische Bürgerrecht erworben und damit einen Anspruch, am Ende selbst vor den Kaiser treten zu dürfen, um sich zu verteidigen. So gelangte er nach einer, wie wir wissen, abenteuerlichen Schiffsreise schließlich nach Rom. Dort konnte er dennoch seinen Missionsauftrag nahezu ungehindert weiterführen. In Apostelgeschichte 28, 30 und 31 lesen wir: Er blieb 2 volle Jahre in seiner Mietwohnung und empfing alle, die zu ihm kamen. Er verkündete das Reich Gottes und lehrte über Jesus Christus, den Herrn, mit aller Freimut ungehindert. Gleichwohl war das so eine Art Hausarrest. Zu der Zeit, aber auch schon Jahre vorher, herrschte weitgehend Frieden im Römischen Reich. Wirtschaftlich war es ebenso eine ziemlich gute Zeit. Und um die Regierung im Römischen Reich, denen war das relativ egal, was die Leute glaubten, denn wichtig war nur, dass Friede war und Ruhe im Römischen Reich. Übrigens, kluge Köpfe haben mal ausgerechnet, wie viel der Paulus eigentlich unterwegs war. Da kommen etwa 16.000 Kilometer zusammen als Missionar mit dem E-Kennzeichen. E, wisst ihr, steht natürlich für Evangelium. Religiös gesehen war es ebenso eine Multikulti-Zeit. Man hatte im Wesentlichen es aber mit den römischen Göttern zu tun, gemäß dem Prinzip, ich opfere dir, mein Gott, und du gibst mir etwas dafür, für mein Leben. Dies ist ein menschliches Prinzip, was bis heute irgendwie doch in uns allen verankert ist. Im Römischen Reich gab es dazu große Götter, und wie die Gestirne, Mars und Jupiter, und kleine Götter. Aber auch der Kaiser, den hat man schon manchmal zu Lebzeiten als Gott gleichgesetzt. Wie man richtig oder falsch lebte, war nicht an die Götter gebunden, sondern an das spätere römische Recht. Was aber war das eigentlich für eine Christengemeinde in Rom? Darauf gibt es eine kurze Antwort. Wir wissen so gut wie nichts über sie. Besonders nicht darüber, wie das Evangelium eigentlich nach Rom kam. Man kann begründet vermuten, dass die Botschaft über ganz normale Reisende nach Rom kam, die als Juden Christen geworden waren. Und wiederum waren es vermutlich wieder die Juden dort, die sich dann bekehrten. So betrachteten die Römer auch die Christen als eine Art jüdische Sekte, die nicht weiter interessant waren, wie schon eben gehört, wenn Ruhe war. Genau das passierte aber nicht, weil die Botschaft vom Kreuz wohl zu Tumulten unter den jüdischen Gemeinden führte. Und so hatte nämlich Claudius, ungefähr im Jahr 50, angeordnet, dass alle Juden Rom verlassen mussten. So steht es in Apostelgeschichte 18, Vers 2. Kaiser Claudius war der Vorgänger von Nero. Nach seinem Tod lockerten sich die Bestimmungen für Juden in Rom wieder. Und wie so oft in der Weltgeschichte war es wieder mal eine Frau, die ihrem Mann, in diesem Fall Nero, nahelegte, sich für die Juden einzusetzen, weil sie sich für die jüdische Religion interessierte. So traf Paulus etwa um das Jahr 55 auf ein ganz normales judenchristliches Ehepaar in Korinth, von dem in Apostelgeschichte 18 geschrieben steht, Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Kopf hingehalten haben. Dieses missionarische Ehepaar, übrigens wird die Frau im Text zuerst genannt, was auch für biblische Zeiten sehr ungewöhnlich war, hatten gewiss Nachrichten aus Rom dabei, wie umgekehrt Nachrichten aus Rom oder nach Rom gelangten, zum Beispiel der Römerbrief. Es waren dort in Rom wohl eher Hauskreise, keine christlichen Gemeinschaften, mit einer guten Organisation. Wie aber entstanden diese christlichen Kreise in einem nicht unbedingt freundlichen Umfeld? Vor wenigen Tagen hatte ich ein kurzes Gespräch mit einem lieben Christenmenschen, der überzeugt ist, dass überall dort, wo sich Erweckungen ereignen und Gemeindegründungen erfolgen, diese mit einer Lichtgestalt oder mit einem charismatischen Führer verbunden sind. Etwa mit einem kleinen oder großen Billy Graham. Darüber habe ich lange nachgedacht. Wie bekommen wir ein Billy Graham oder eine Lilly Graham nach Erkenschwick? Ehrlich gesagt, je älter ich werde, desto mehr Argumente fallen mir dafür ein, warum ich diese Stadt lieber verlassen würde. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Jedenfalls bin ich bei der Beschäftigung mit den dargelegten Hintergründen zum Römerbrief schließlich auf andere Gedanken gekommen. Paulus war keineswegs der Billy Graham der Antike. So mögen wir ihn vielleicht heute sehen. Kein namhafter neutestamentlicher Theologe unserer Tage kommt zwar an dem großen Römerbrief des Paulus vorbei. Werner de Boer, dem ich einige Einsichten verdanke, stellt lapidar fest, dass der Brief damals nicht in der Bibel stand. Und so könnte man heute ergänzen, Paulus nicht so viele Follower hatte. Nur wenige sagten damals hochachtungsvoll, ah, das ist Paulus mit seinen tiefen Einsichten. Eher war es so, dass man sagte, ah, schon wieder dieser Paulus mit seinen komischen Ansichten. Er war auch nicht der Graham Roms. So viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen, so schreibt er. Klingt das nicht auch ein wenig so wie, wenn ihr mich hören wollt, komme ich. In den ersten Versen des Römerbriefs weist Paulus sich deshalb wohl erstmal ausführlich als geistliche Autorität aus und stellt sich als von Gott Berufener vor. Nein, die Evangelisation und die geistliche Aufbauarbeit in der Welthauptstadt der Antike wurde seinerzeit ganz offensichtlich zuerst durch die Reisetätigkeit der kleinen Leute vorangetrieben, in denen die Kraft Gottes mächtig war. Die erzählten einfach von dem, was sie ergriffen hatte. Hey, wisst ihr, Jesus lebt. So wie auch der römische Hauptmann in Kapernaum erfahren hatte. Wer ein wenig viel älter ist, erinnert sich vielleicht an die kleinen roten Anstecker, die wir damals trugen, mit der eben genannten Aufschrift. Sie sind längst verschwunden und oft durch den Fisch ersetzt worden, den die Heiden, so würde Paulus sagen, auch für eine Reklame eines Fischrestaurants halten könnten. Aber viele haben ja noch das Kreuz um den Hals. Wer wird aber schon darauf angesprochen, dass er oder sie diese dekorative Kette mit Kreuzesanhänger trägt? Wie also geht Mission heute? Kaum jemand der Christen verreist heute nicht oder kommt irgendwo mit Menschen zusammen, die man noch nicht gesehen hat. Ist es da nicht eine Möglichkeit, bei guter Gelegenheit ins Gespräch zu kommen? Vielleicht sogar am Strand, am Café oder auf einem Kreuzfahrtschiff. Die heißen ja auch schon so schön biblisch. Denn wir schämen uns des Evangeliums nicht, oder? Womit wir wieder am Schreibtisch des Paulus sind, auf dem sein Römerbrief liegt mit den Versen unseres Predigttextes. Der zweite Gedanke, der missionarische Mensch denkt und Gott lenkt. Oft vorgenommen, aber doch nicht gekommen. So etwa schreibt es Paulus, ohne zu begründen, warum er nicht kam. Sicher hat es eine Rolle gespielt, dass sein Terminkalender sehr voll war. Im Zentrum der evangelistischen Arbeit stand zunächst Jerusalem und Umgebung und danach Kleinasien bis in die heutige Türkei und Griechenland. Und wie wir wissen, dass den größten Zeitaufwand auf seinen Missionsreisen nicht die Heiden verursachten, sondern die lieben Schwestern und Brüder, mit denen er sich über den rechten Weg stritt, bis hin zu Petrus. Da stand die Welthauptstadt Rom, die er als römischer Bürger sicher immer im Kopf hat, genau wie die dort sich bildenden Gemeinden, an zweiter Stelle. Aber das Reisetagebuch für seine Missionsreisen bestimmte ein anderer, der die festen Vorsätze des Paulus einordnete und in den großen Plan der Ausbreitung des Evangeliums einordnete. Und so ist das wohl auch mit unseren Ideen zum Gemeindeaufbau. Manchmal gelingen Dinge nicht, weil sie nicht gelingen sollen. Aber es geht auch umgekehrt. Wenn wir uns nicht zur Verfügung stellen und unsere Möglichkeiten nicht nutzen. Und dann ist Frucht schaffen, sprich Menschen mit dem Evangelium zu begegnen, nicht möglich. Wir wissen natürlich ganz genau, dass das die ureigene Aufgabe der Christen ist, aber erfüllen wir sie? Ist uns Evangelisation noch ein Anliegen? Oder verwalten wir nicht unser Zusammenleben und kreisen unsere Kreise? In die Satzung unseres CVJMs haben wir vor diesem Hintergrund vor langer Zeit genau deswegen den Begriff der tätigen Mitglieder benannt. Aber auch das Gebet ist eine Tätigkeit und nicht die geringste. Sind wir also vorsichtig, Tätigkeiten zu bestimmen. Von der inneren Mission zur äußeren Mission. Das war das Programm des Paulus. Innere Mission, wie sie mit dem Namen Johann Hinrich Wiechern verbunden ist, wurde verstanden als Begegnung mit dem christlichen Glauben und Hilfe in allen Lebenslagen. Das erste ist inzwischen, soweit ich sehe, weitgehend auch in den kirchlichen Institutionen verschwunden und oft nur noch in einem schmalen Satz in den sogenannten Leitbildern der kirchlich-sozialen Werke erwähnt. Übrig blieb soziale Arbeit, die natürlich nicht gering zu schätzen ist. Ein letzter Gedanke, wir sind alle gerettete Schuldner. Dieser dritte Gedanke zu unserem Bibeltext hat die Geschichte der Kirche Jesu Christi bestimmt und geprägt. Ich kann ihn nur überschriftartig skizzieren. Er verbirgt sich hinter drei Worten, die so scheinbar nebenbei von Paulus in unserem Text genannt werden und damit oft übersehen. Ich bin ein Schuldner, so sagt er. Ich bin es allen Menschen schuldig, egal wer sie sind, so sagt Paulus. Ich bin es ihnen schuldig, dass sie etwas vom Evangelium hören und gerettet werden von der unausweichlichen Macht des Todes. Natürlich geht es auch um praktische Lebenshilfe, um die Nöte des Alltags, die Paulus als Aufgabe der Christen auch immer wieder beschreibt und die in der Urgemeinde einen hohen Stellenwert hatten. Aber buchstäblich am Ende geht es um die Hilfe zum Leben nach dem Leben. Davon zu reden, ist die vornehmste christliche Aufgabe. Was muss man aber tun, um gerettet zu werden? Ihr kennt doch die Antwort selbst schon aus prophetischen Zeiten, so sagt Paulus. Und dann kommt sein Satz, der so einfach und doch so unendlich schwer ist. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Nichts weiter als das Ja zum Auferstandenen ist notwendig. Keine Leistung, keine Rituale, kein Kult, wie er vor allem für die Römer von Bedeutung war. Es sollte aber noch 1500 Jahre dauern, bis Martin Luther die volle Bedeutung dieses kleinen Satzes wiederentdeckte und aufleuchten ließ und erneuerte. Nichts anderes heißt Reformation. Denn aus Gnaden seid ihr errettet durch den Glauben, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme, so schreibt er in Epheser 2, 8 und 9. Es ist genauso, unsere Missionsreisen werden gewiss nicht nach Kilometern abgerechnet, unser Leben nicht nach Leistung für Gott. Glaube ist ein Sonderangebot Gottes, das über den Kreuzestod Jesu hinaus so billig wurde. Und nun müsste man noch eine zweite Stunde anhängen und mit Dietrich Bonhoeffer gemeinsam darüber nachdenken, wie das ist, damit man nicht in die Falle dieser billigen Gnade gerät und sich darauf ausruht. Denn die Nachfolge, so würde Bonhoeffer sagen, im Rettungsdienst, Wiechern, ist die Bringeschuld der Gnade, die wir abzuarbeiten haben. Manche ab der ersten Stunde, manche am Ende ihrer Tage. Damit fasse ich zusammen. Erstens, Evangelisation, wir wissen es, keine Sache nur für Profimissionare. Zweifellos hat Paulus die Christentumsgeschichte entscheidend geprägt und auf der Grundlage seiner besonderen Berufung, die er hier hatte, wie wir wissen. Und ohne Zweifel kam Martin Luther dazu, die Geschichte, diese verschüttete Erkenntnis der Gerechtigkeit allein aus Glauben wieder zu entdecken und die Kirche zu reformieren. Aber gerade am Beispiel der Evangelisation Roms wird deutlich, dass wenn ein großer Eisbrecher den Weg frei macht, die vielen kleinen Schiffe und Ruderboote hinter ihm es sind, die die frohe Botschaft in die Welt transportieren. Genau das ist unsere Aufgabe jeden Tag und auch auf der nächsten kleinen oder großen Reise in diesem Jahr, wohin sie auch immer führt. So gesehen sind Christen immer Missionsreisende. Das Zweite, der missionarische Mensch denkt und Gott lenkt. Wir kennen den Spruch, der uns Christen in die Selbstverantwortung nimmt. Gott hat keine anderen Hände als unsere Hände. Dazu gehört aber auch das Wissen darum, ohne mich könnt ihr nichts tun. So sind auch Hände und Füße des Paulus auf besondere Weise einst zurückgehalten worden, als es um seine früh geplante Romreise ging. So nimm denn meine Hände und führe mich. So dürfen wir beten, besonders wenn es um unsere Lebensplanung geht. Aber vor diesem Gebet liegt die Bereitschaft, den ständigen Missionsauftrag für uns Christen selbstbestimmt anzunehmen. Und das Letzte, wir sind alle gerettete Schuldner der Gnade Gottes. Mit jemandem redete ich einmal über Gott und die Welt. Er kritisierte, dass Christen immer wieder über die Schuld reden. Aber ich habe keine Schuld. Ich habe nichts Böses in meinem Leben getan. So sein Einwand. Schön. Auch kaum zu glauben, wenn jemand das für sich sagen kann. Aber er übersieht vielleicht neben dem, was Gott auch in seinem Leben nicht korrekt findet, er übersieht den Kern des christlichen Glaubens, den Paulus immer wieder verkündet. Jene durch Christus erworbene Gerechtigkeit, die vor Gott gilt und die ein neues Leben eröffnet. Daraus erwächst unsere Bringschuld gegenüber Gott und Jesus, unsere Missionsreisen in dieser Welt in seinem Namen zu nutzen, wo auch immer, wann auch immer. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und im Sinne Christus Jesus. Amen.